Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Alles Easy, Episode 7 mit Billy Budd und den Verdammten der Meere. Wenn euch das überhaupt nichts sagt, dann geht's euch genauso wie mir. Aber Dirk Easy Iserlohe ist nicht nur ein Mann, der heute wieder aus dem Nähkästchen plaudert, was Hotellerie und Gastronomie angeht, sondern auch noch über sein Erlebnis mit Sir Peter Ustinov, einer Legende. Alles Easy, Nummer 7. Ich freue mich drauf, seid dabei. Alles Easy mit meiner Lieblingszahl, der 7. Wir sind schon bei der 7. Episode. Das Jahr rennt. Und einer, der dieses Tempo des Jahres auch deutlich spürt, weil er in diesem Jahr unglaublich viel wegräumt und unglaublich viel auf die Beine stellt, ist wieder bei mir unser Easy himself, Dirk Easy Iserlohe. Hallo lieber Dirk.
Hallo lieber Wolfram, ich fühle mich auch schon als das tapfere Schneiderlein, 7 auf einen Streich.
Wobei, ich muss ja hier Asche auf mein Haupt sagen, den wichtigsten Termin des Jahres, den wir uns eigentlich vorgenommen haben, wir beide, den haben wir verpasst, ich habe es versaubeutelt, terminlich. Oldsoft ist, wir wollten gemeinsam zum ersten Mal auf die Wiesen gehen, es hat nicht hingehauen.
Ja, mein Lieber, ich habe alles versucht. Ich habe den Tisch bekommen in einem wunderbaren Zelt. Ich habe die Gäste alle eingeladen. Und dann sagen die mir alle nacheinander ab. Obwohl ich den schönsten Abend, nämlich den letzten, zum Ohren gezopft, organisieren konnte. Und wir danach dann direkt zur Expo Real gehen. Hat nicht geklappt, ist nicht schlimm. Da es kein Bier gab, literweise gibt's jetzt hier 375 Milliliter mitgebracht vom lieben Johannes King. Und dann kannst du königlich den Sylter Rosen-Gin genießen. Ach, du hast der ist ganz aus dem Norden und dieses kleine Fläschchen ist ein ganz interessanter, naturrein hergestellter Gin von der Insel. Den kannst du bei uns im Söhringhof auch genießen.
Mit Sylter Rosen ist dieser Gin wirklich gemacht?
Ja, das Schöne ist ja, dass auf der Insel der Berner und der King gemeinsam versuchen, jetzt natürlich in getrennter Form, er in Kaitum in seinem Genussshop und Berner in unserem gemeinsamen Hotel im Söhringhof, mit den Produkten, die auf der Insel wachsen, höchste Genüsse zu produzieren. Und dazu gehört auch der Rosen-Gin. Es gibt auch einen Rosen-Secco, das ist fantastisch. Der ist alkoholfrei und schmeckt wirklich wie ein Champagner.
Hier steht auch schon der Tipp von Johannes King auf dieser schönen kleinen Flasche, die ich jetzt hier in der Hand halte, drauf. Johannes Tipp, meinen Sylter Rosen-Gin am besten auf Eis mit Dry Tonic genießen. So kann sich das sensible Aroma der Rosen besonders gut entfalten. Aromatische Blüten der Sylter Heckenrose verleihen unserem Gin seinen einzigartigen, zarten,
ja, die haben auch so einen
Duft und Geschmack.
Die haben auch so eine wunderbare ältere Dame, die sich dort Kräuterfee nennt. Die läuft über die ganze Insel und sammelt die Dinge, bringt die dann zum Berner und zum King und die überlegen dann, was sie da Schönes draus machen. Und jedes Produkt, was man im Söhringhof zum Verzehren dort erwerben kann, ist ein Naturprodukt und das ist eigentlich wunderbar. Die Nachhaltigkeit gibt es seit 2000. Also heute ist das so das Wort oder das Unwort des Jahres, Nachhaltigkeit. Das wird dort gelebt seit dem Jahre 2000, als es den Söhringhof gibt.
Sollen wir den mal aufmachen?
Jetzt?
Ist das der einzige Podcast, bei dem Gin getrunken wird? Sollen wir öffnen den mal? Kommt mal alle ein bisschen näher ran oder dreht mal ein bisschen lauter euer digitales Endgerät. Wir öffnen jetzt den Johannes King Sylter Rosen Dry Gin mit 43 Umdrehungen, um das gleich mal zu sagen. Achtung.
Er ja, muss aber auch einmal dran riechen.
Es, ne? Es knackt, wir riechen nur dran. Moment. Riecht ihr das zu Hause?
Ja.
Oder wenn ihr unterwegs seid?
Ja.
Ihr da draußen, es riecht ganz klein bisschen nach Gin, aber vor allen Dingen, als ob wir in einer Heckenrose auf der Düne stehen würden.
Bist du stolz auf mich?
Ich bin sehr stolz auf dich.
Nein, weißt du warum?
Warum?
Du stolz sein solltest.
Warum?
Weil ich zum ersten Mal nicht in dem Podcast anfange mit irgendeiner wirtschaftlichen Nachricht, sondern mit Genuss.
Es ist doch ein Genuss-Podcast.
Ja, habe ich endlich verstanden.
Ich sehe sogar so kleine Rosenteilchen hier drin in diesem Gin schweben. Es ist wunderbar.
Ja.
Sehr, sehr schön. Ja, bitte keine Gläser, bitte kein Eis und sonst fangen wir nämlich an hier zu süffeln. Das wollen wir noch nicht mal. Wir haben ja noch viel zu besprechen, denn
also einen Tisch für nächstes Jahr gibt es. Bist du jetzt dabei?
Absolut.
Okay.
Absolut. Das ist die Lederhose ist schon gebügelt. Also das kriegen wir hin.
Ich habe noch keine, aber ja. Gut.
Ach, du hattest gar keine Lederhose?
Nee, ich wäre ohne gekommen.
Das
natürlich mit Hose, aber.
Nee. Also ich sehe dich in der Lederhose. Das ist alleine schon für mich die Reise wert. Bleiben wir doch gleich da, denn ich war trotzdem, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich war ja in München und sogar jetzt zweimal hintereinander und habe zweimal im Dorint-Garching gewohnt. Zuletzt haben wir dort am Ende unserer Herbstferien mit der Familie und alle Nicht-Bayern-Fans müssen an der Stelle wieder stark sein, tatsächlich zum ersten Mal so eine Arena-Tour gemacht, wo man dann durch die Umkleidekabine des FC Bayern kommt, auf der Trainerbank Platz nehmen darf, all diese wunderbaren Sachen machen darf. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie schnell man von dem Dorint-Garching da in der Arena ist. Das ist Wahnsinn.
Ja, das sind die berühmten 10 Stolperminuten. In 10 Minuten bist du nämlich vom Dorint-Garching in der Arena.
Da steigen sie quasi im Hauptbahnhof.
Hier in Garching, ja. In der S-Bahn, ja. Steigen sie ein und sind quasi schon im Stadion.
Dieses Stolperding war sehr. Aber es ist ein Top-Standort, es ist ein extrem sympathisches Team. Es ist ein, muss man auch sagen, idealer Stopover, wenn man zum Beispiel auch weiterfährt Richtung Italien.
Ja, sie kommen aus dem hohen Norden, aus Deutschland oder aus dem mittleren Bereich. Und dann ist ja meist die Situation, sie kommen in München an, so gegen frühen Abend, vielleicht auch etwas späterer Abend und die Energie lässt nach. Vielleicht ist das Wetter nicht so schön und man freut sich schon auf das schöne Wetter in Italien, aber die Weiterfahrt ist beschwerlich, zumal jetzt vor oder ab dem Stadion schon der Stau beginnt, der Münchner Abendverkehrsstau. Und dann ist es relativ einfach, das Dorint-Hotel in Garching an der Autobahn abzufangen und dorthin zu fahren, zumal die Tiefgarage ein Hochsicherheitstrakt ist. Sie fahren hinein, das Kettentor geht runter und ihr Gepäck kann im Auto bleiben und sie gehen schön im Josefs gemütlich bayerisch essen und schlafen dann ihre Energie zurück, um am nächsten Tag in den Urlaub zu fahren.
Oder gehen, wenn das Wetter es hergibt, auf eine sehr schöne Rooftop-Bar, Rosis Rooftop-Bar, die gibt es ja auch mit Blick auf die Arena.
Ja, die sieht man so zipfelweise, muss man zugeben. Stärker, wenn sie angestrahlt ist, also wenn sie in dem berühmten bayerischen Rot, ja, vom FC Bayern dann angestrahlt ist, dann sieht man sie hinter dem Hügel, auf dem einige Windräder stehen.
Da sind ja inzwischen, glaube ich, 2 sind es ja.
Genau.
Sind ja gigantische, alles ehemalige Müllerberge, da in Fröttmanning.
Aber sie haben einen tollen Blick auf die Alpen, auf die Vorbereiche von München. Und es ist ein guter Standort, um gutes Essen zu genießen und Kraft zu schöpfen, um dann wieder in den Urlaub zu fahren. Aber auch die Innenstadt ist nicht weit. In 25 Minuten bin ich am Marienplatz.
Auch da waren wir. Und ich habe das gemacht, nachdem ich dort gut geschlafen habe. Und ich hatte das Gefühl, ich habe in einer ganz besonderen Bettwäsche geschlafen.
Ja. Die Bettwäsche, wir haben eine Beteiligungsgesellschaft, die heißt Kaya und Kato, die ist für Nachhaltigkeit zuständig und sie ist einer der ersten, nein, es ist die erste Firma, die den grünen Knopf verliehen bekommen hat von der Bundesregierung.
Für diesen Hotelbereich?
Ja, für Arbeitskleidung und für Flachwäsche. Arbeitskleidung werden wir jetzt derzeit unsere gesamten Mitarbeiter bei der Dorint und bei Essential bei Dorint ausstatten mit einer eigens für die Dorint konfektionierten Garderobe, sodass Frauen wie Männer auf hervorragende individualisierte Oberbekleidung zurückgreifen können, die Dorint dann auch wäscht mit Namensschildern, sodass es nicht eine Austauschware ist, sondern eine individuelle. Und die ist mit fair gepflückter Wolle aus Uganda und einem Plastikfaden in in der portugiesischen Fabrikation zusammengebaut, sodass wir eine tatsächlich natürliche und nachhaltige Kleidung hier eingeführt haben bei der Dorint. Kaya und Kato, für mich ein Zukunftsunternehmen, was jetzt aus seiner Seed-Phase heraus ist und skalierbar wird. Und dazu möchte ich gerne beitragen. Und wir haben die Flachwäsche, die sehr gut ist, in München von denen eingeführt.
Mein lieber Isi, ich lerne ja hier immer wahnsinnig viel dazu. Der Begriff Flachwäsche ist ab sofort mein Begriff der Woche. Man kann auf der Wäsche flach liegen oder auch andere
Sachen. Nein, man kann sie mangeln.
Also alles, was flach liegt, dazu gehört auch Handtücher dazu, ist das auch Flachwäsche?
Handtücher, Bettwäsche, Kopfkissenbezüge, Plümmerbezüge, die kleinen Läppchen, die dann noch da liegen im Badezimmer. Oder das,
alles, was auf dem Fußboden in den Schrank gelegt wird, ja?
Nee, was man mangeln kann.
Ach, was man mangeln kann, okay. Also ich kenne Flauschwäsche und ich kann mich flach auf die Wäsche legen, aber das ist Flachwäsche ist wunderbar. Ich mache diesen Podcast allein schon deswegen, weil ich ja so viel lerne. Das ist sensationell. Du warst in München, leider jetzt nicht zum Oktoberfest mit mir, aber du bist ja ein fleißiger Mensch. Du hast dann einen Termin gefunden, bei dem sich die Münchner Hoteliers jedes Jahr nachher auf die Schulter klopfen und sagen, yes, Expo Real, das sind die Tage, an denen die Raten mal so richtig durch die Decke gehen. Erst wird bei der Wiesn ordentlich verdient und ich habe es gehört, auch von den Kollegen, zum Beispiel Käfer, die haben alle ein Bombengeschäft gemacht in diesem Jahr, hatten ja super Wetter, es war auch ein bisschen länger, da waren alle glücklich und die Expo Real, die ist dann nochmal eine Messe, die sehr solvente Gäste in die Stadt bringt. Hat sich auch, glaube ich, dann für euch gelohnt. Bevor wir darüber sprechen, was du dort alles verkündet hast, denn das ist ja gigantisch.
Ja, die Expo Real ist ja seit vielen Jahren in München ansässige Immobilienmesse. In der Tat die größte Immobilienmesse weltweit. Es kommen weltweit Aussteller. Es ist also nicht nur, falls der Hörer jetzt glaubt, es wäre eine Hotelmesse. Es ist eine Immobilienfachmesse, bei dem alle, die mit Immobilien zu tun haben, auch tatsächlich ausstellen. Das sind Mieter oder Pächter, so wie die Hotellerie, aber auch ein Edeka oder ein Rewe findet man dort, die auf der Suche nach neuen Standorten sind. Es sind Projektentwickler, die im Moment große Probleme haben. Es sind Eigentümer, Banken, Versicherungen, aber auch ganze Staaten oder Städte. Die Stadt Hamburg hat einen großen Stand, das Land Nordrhein-Westfalen hat einen großen Stand, aber auch ein Land wie Dubai hat dort einen Stand und bietet den Investitionsstandort an. Und man bekommt dort aktuelle Informationen über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Refinanzierung, Finanzierung. All das wird diskutiert mit den Marktteilnehmern.
Wie war die Stimmung insgesamt?
Tja, die Stimmung war so wie es dem Novemberwetter heute entspricht, nämlich nass, depressiv und nüchtern.
Was ist denn los in unserem Land? Ich meine, wir leben ja, wenn ich jetzt in der Welt, die nun sehr speziell ist, doch hier immer noch auf einer Insel der Glückseligen. Ich habe das Gefühl, zu den klassischen, typischen deutschen Nörgelei kommt jetzt so ein self-fulfilling Pessimismus dazu und wir reden uns da immer weiter runter. Denn wenn ich mir anschaue, was du für Pläne hast und du bist ja einer, der sich mit einem ganz großen Optimismus dagegen stemmt, nicht weil du blauäugig bist, sondern weil du jemand bist, der mit neuen Ideen immer wieder am Start ist.
Natürlich, nörgeln hilft nicht und positiv denken ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, sich nicht in dem Strudel nach unten ziehen zu lassen. Aber die Stimmung auf der Expo Real war so ein Stück, man könnte es beschreiben mit einem Satz, Hauptsache survive to 25. Ja, also man sieht das Jahr 2024 als ein extremes Problemjahr an. Und das wird auch so sein. Am Silvesterabend wird die Rezession nicht beendet sein. Wir haben ein rezessives Jahr in 2023, übrigens als westeuropäisches Land das einzige, muss man mal betonen. Und das hat nichts mit Schlechtreden zu tun, sondern mit den Rahmenbedingungen, die wir in unserem deutschen Land haben. Und das wird 2024 nicht unbedingt besser. Die Inflation wird nicht so schnell fallen, wie das alle gerne sich wünschen. Die Energiepreise werden jetzt nochmal, insbesondere auch durch den Nahostkonflikt, weiter steigen. Das ist schon passiert. Und von daher werden wir für das Jahr 2024 von den groben Rahmendaten keine Verbesserung sehen. Die Zinssätze werden auch nicht unbedingt fallen. Im Gegenteil, ich sehe eher durch das tendenzielle Anziehen der Inflation in Amerika durch die hohen Rüstungsexporte und den hohen Konsum, der dort passiert, werden wir da nochmal eine Steigerung der Inflation sehen und damit wahrscheinlich auch nicht die letzte Erhöhung der FED gesehen haben. Und das wird wieder, die EZB folgt wie die Lemminge, obwohl man das ja transformieren müsste, ob das so für Europa umsetzbar ist, die Zinsen auch nachziehen. Und damit haben wir drei dicke Faktoren, die 2024 belasten.
Und da ist er wieder, der Mann, den ich mir als Bundeswirtschaftsminister wünschen würde, Dirk Iserlohe, der aber sein eigenes Geschäft lieber macht, weil er sich wahrscheinlich in eine Regierungsdisziplin auch schlecht einbinden lässt mit seinem Unternehmergeist.
Wäre schwierig, ich glaube, ich würde ja schon die Compliance-Richtlinien wahrscheinlich verstoßen. Gut, aber nochmal zur Expo Real.
Bevor wir zur Expo Real kommen, aber das ist genau das Ding, das ist ja auch ein Thema, dass wir momentan eine Akzeptanz der Bundesregierung haben auf einem Niveau, das so niedrig ist, dass, wie es das noch nie gab, der Kollege Jauch ist ja gefragt worden, was er denn von der Bundesregierung hält. Und du kennst das Wort, das da gefallen ist? Die Resterampe. Die Resterampe, hat der Kollege Jauch gesagt, als insbesondere nach der Wahl in Hessen und Bayern die Koalitionsparteien, die aktuellen, die Ampelparteien irgendwo ins Nirgendwo geschossen wurden. Wir reden jetzt aber auch darüber, dass du trotzdem nach vorne schaust, egal wie da die Rahmenbedingungen sind.
Nein, völlig klar.
Du hast eine kontrollierte Expansion schon vor einiger Zeit ausgerufen und auf der Expo Real hast du nicht eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs, nicht sieben, sondern acht neue Standorte angekündigt und das verdient alle Achtung. Es ist allein in der Schweiz, ja, haben wir drei Häuser, Interlaken, Locarno, Altenrhein, das liegt am Bodensee, Locarno bekanntlich am wunderbaren Lago Maggiore. Diese drei Destinationen, 24 beide, Interlaken und Locarno, 26 dann Altenrhein, das ziehst du durch.
Selbstverständlich ziehe ich das durch, weil eine kontrollierte Expansion wird die Dorint auf die nächste Stufe führen. Wir sind jetzt bei 65 Standorten inklusive der 8 verkündeten und wir müssen eine Größenordnung von ungefähr 100 Standorten erreichen, damit wir stabil einen Überschuss erwirtschaften, der über eine Gewinntesorierung es ermöglicht, Personalkostensteigerungen abfangen zu können. Die Kollegen haben das verdient und sie sollen es auch bekommen, Inflationssteigerungen ebenso mit einpreisen zu können und kleine Verwerfungen in der Wirtschaft decken zu können. Das kann man in der Form mit 65 Standorten nicht immer, zumal wir noch im Gepäck die Corona-Krise tragen. Viele möchten den Begriff gar nicht mehr verwenden. Ich habe ihn letzte Woche zufälligerweise mal wieder gehört, weil jemand in der Werbung sagte, ab 60 Jahren würden wir Ihnen empfehlen, eine Corona-Impfung zu vollziehen. Ich bin jetzt noch keine 60, kurz davor, aber es hat mich doch gewundert, dass der Begriff wieder in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Wir tragen ihn jeden Tag mit uns, weil wir ja nach wie vor, Sie wissen das, die zuhören, aber auch du, Wolfram, dass wir mit ca. 70 Millionen von der Bundesregierung benachteiligt worden sind und das hängt uns in den Knochen. Und dafür gibt es nur eine Antwort, positives, gutes, kontrolliertes Geschäft einzufangen, um gegenzuwirken.
Da gibt es aber gleich natürlich auch noch ein kleines Update hier, wie du mit deinem Teilerfolg beim BGH diese Gelder noch nicht verloren gibst. Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen. Das heißeste Thema in der Gastronomie, in der Hotellerie, nämlich die Frage, was passiert mit der Umsatzsteuer? Bleibt sie bei 7? Geht sie wieder auf 19? Auch das werden wir gleich dann weiter besprechen. Aber ich würde ganz gern vorher nochmal auf diese kontrollierte Expansion eingehen. Neben den Häusern in der Schweiz gibt es ja einige Standorte auch in Deutschland. Eins, was wir schon mal besprochen haben, ist ja eins meiner Lieblingshotels, Schloss Lehrbach. Das wird dann im letzten Quartal 25 vermutlich kommen, weil ihr da natürlich auch jeden Stein umdreht.
Ja, Familie Reisdorf und Landskron, die werden hier mit ihrem Herzblut die Planung dieses ehrwürdigen, denkmalgeschützten Schlosses bis ins kleinste Detail verfeinern. Da arbeiten wir mit. Der Neubau ist nicht unbedingt der Engpass, aber natürlich mit der Denkmalpflege abzustimmende Schloss benötigt alle Aufmerksamkeit und alle Kraft. Und das kann man nicht vom Reißbrett schnell entscheiden, sondern man muss immer wieder vor Ort Teil- und Einzelentscheidungen finden. Wir gehen behutsam mit dieser Immobilie um und werden dort einen ähnlichen Erfolg verzeichnen, wie das damals dem Oberursel in der Nähe von Frankfurt nicht zugetraut wurde. Aber heute gehört es zu den Top 3 der Dorin-Gruppe.
Es ist eine Traumimmobilie, eine Perle vor den Toren von Köln in Bergisch Gladbach, ein wunderbares, ja für sich abgeschlossenes kleines Paradies, von da aus dann auch nach Köln zu starten oder nach Bonn zu starten, das ist Trauma. Viel zu lange war dieses wunderbare Fleckchen nicht mehr ein Ort der Gastlichkeit, des den Gast in den Arm Nehmens, von Schloss Leerbach aus, aber mal weiter, ein bisschen weiter nach Norden, Deiker Höfe.
Ja, das ist in Düsseldorf und die Deiker Höfe werden hier gebaut von Blackhorst. Der Inhaber ist der lieber Herr Schwarzschütte und wir haben hier die Situation, dass wir in Kürze das Richtfest feiern mit ihm gemeinsam und dann wahrscheinlich Mitte 2025 schon fertig werden und dieses Objekt dann in Düsseldorf eröffnen.
Wo ist das in Düsseldorf?
Ich bin in der Nähe von Pempelfort.
Ne? Ah, okay.
Ja, das ist in der Nähe von Pempelfort im westlichen Teil von Düsseldorf, noch vor dem Rhein. Also man ist ganz schnell in der Messe, ganz schnell am Flughafen und es entsteht ja dort ein Riesenwohngebiet, die Deiker Höfe. Mhm. Und davon werden wir ein Teil, ein Gewerbe- und Wohngebiet.
Aus Düsseldorf im Westen gehen wir mal ein bisschen weiter Richtung Osten, nach Jena, ein Industriestandort auch.
Ja, immer hochinteressant gewesen und bleibt es auch, wird weiter ausgebaut als hochindustrieller Standort, auch als Universitätsstandort und in der Mitte im Herzen gibt es die Goethe-Galerie und in der Goethe-Galerie war viele Jahre lang das Steigenberger und wir haben die Ehre, das Steigenberger übernehmen zu dürfen. Es wird vollständig renoviert und wir werden das im ersten Quartal zum 1.1. rechtlich und übergangsweise für den Gast spürbar im ersten Quartal übernehmen und die Türen unter der Dorint-Flagge öffnen.
Auch das schon Anfang 24.
Richtig.
Dann geht's weiter, Ende 24, Hochheim. Auch das verkündet bei der Expo Real. Was ist das für ein Haus?
Ja, das ist ein wunderbares Haus, weil hier haben wir eine sportliche Begegnungsstätte, nämlich die Boris Becker Tennisakademie.
Du hältst an dem Mann fest oder an dem Namen oder an der Marke. Er ist ja wieder im Geschäft jetzt. Hast du das mitbekommen? Er hat jetzt ja wieder einen jungen, sehr hoffnungsvollen, tollen Tennisspieler, den er als Trainer betreuen wird. Und ich finde ja Boris Becker auf dem Tennisplatz am besten.
Darum geht es mir auch. Es geht mir um die Leistung, die gebracht wird. Nun muss man sich das nicht so vorstellen, dass der Boris Becker dort junge Tennisstars ausbildet, sondern er hat seinen Namen gegeben für eine mit dem Deutschen Tennisbund Akademie, die dort von Herrn Waske, ein berühmter Davis Cup Tennisspieler, und der Herr Waske leitet dort die Tennisakademie, die schon voll im Betrieb ist. Und hinzu kommt ein Dorint Hotel, ein Internat und Schulungsräume und ein Center Court innen wie außen, von dem man vom Dorint Hotel draufschauen kann mit 120 Zimmern. Und das hoffen wir Ende nächsten Jahres eröffnen zu können. Und es wird ein toller Punkt in Hochheim am Main. Das ist in dem Dreieck zwischen Wiesbaden, Mainz und Frankfurt.
Und da fällt mir auf, lieber Dirk, was wir auch nicht geschafft haben, wir beide hier, die wir das ganze Jahr wie so Hamster laufen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, der Hamster hält das Laufrad für eine Karriereleiter. Aber wir beide sind auch da wieder so fleißig gewesen dieses Jahr, dass wir zum Wichtigsten nicht gekommen sind, denn wir haben immer noch nicht Tennis gespielt miteinander.
Das wäre ja mal was. Also auf jeden Fall könntest du mich überraschen. 6.30 Uhr im DTC, das ist am Kölner Militärring, da liegt der Tennisclub. Wenn du überraschend um 6.30 Uhr kommst, könnten
du bist
wir
jeden
spielen.
Tag da, ja?
Jeden Tag, 6.30 Uhr.
Hast du heute auch schon gespielt?
Heute auch schon.
Nein.
Ja.
Mit einem Trainer.
Und morgen um 6.30 Uhr auch. Mit Kurt. Schöne Grüße an Kurt. Wir spielen immer
aber
uns
bis
warm
Samstags, oder
und einen Satz.
Montags bis Samstag?
Nein, montags bis Sonntags.
Wir reden von 7 Tagen die Woche?
Ja.
Unfassbar.
Und das 6.30 Uhr und wenn es die Zeit erlaubt, samstags um 11 Uhr ein Doppel. Und das Einzel, das spiele ich immer mit Kurt, das ist der Nachfolger von Sigurd Seidel, der auch noch spielt, aber
muss es denn 6.30 Uhr sein? Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin 32 Jahre in meinem Leben morgens um, na, ich will es gar nicht sagen, ja, 2.30 Uhr aufgestanden. Da gebe ich zu, dass meine Begeisterung für frühes Aufstehen für den Rest meines Lebens etwas überschaubar geworden ist.
Ja, aber Mitte des Tages funktioniert bei mir nicht und von daher beginne ich den Tag immer 6.30 Uhr.
Wen findest du denn um 6.30 Uhr, der mit dir doppelt spielt?
Ja, Kurt. Kurt spielt mit mir. Ja,
aber doppelt sind es vier. Wer spielt denn noch mit?
Nee, 6.30 Uhr spielen wir kein Doppel. Ich sagte ja eben, wenn die Zeit es hergibt, sind wir samstags um 11 Uhr im DTC.
Siehst du, das ist doch eine Zeit. Doppel. Da können wir doch drüber sprechen.
Ja gut, dann spiel Doppel mit. Es fällt immer schon mal wieder einer aus und dann spielst du mit. Ich freue mich.
Sag mir Bescheid, unabhängig davon, wann dieser Podcast jetzt zu hören sein wird. Was ist morgen? Hast du da schon Doppelpartner?
Morgen sind wir voll.
Schade. Morgen hätte ich Zeit gehabt. Gut.
Ja, du kannst ja, manchmal fällt auch einer durchaus.
Du kannst mich anrufen. Tennis kommt wieder, Leute. Ja?
Aber das wird ein schöner Standort, um darauf zurückzukommen. Und ich glaube, der DTB, der dort viele, viele junge Stars hinschickt, schon in diese Akademie zu Herrn Waske, wird dort eine sehr gute Kooperation mit uns begehen.
Ein Standort dort, der auf der Expo Real verkündet wurde, über den wir noch nicht gesprochen haben, wollen wir auch noch kurz erwähnen, ist Müritz.
Ja, an der Müritz baut hier indirekt die katholische Kirche ein wunderbares Ressort. Das ist neben einer alten Klinik, die dort abgerissen wurde.
Wir müssen nochmal erklären, wo genau das ist für alle, die in Erdkunde nur eine 2 hatten.
Im Süden von Berlin. Relativ einfach hinzufinden.
Wie weit ist das von, sag ich mal, Brandenburger Tor entfernt?
Stunde. Okay. Nee. Vom Brandenburger Tor, ich dachte von der Stadtgrenze. Da fährt man schon anderthalb Stunden.
Okay. Auch das soll kommen dann, aber da reden wir über 2025.
Ja, vielleicht sogar 26, weil das ist nicht so einfach für jemanden, der noch nie ein Hotel gebaut hat und da auch die Unterstützung braucht.
Du gibst sie ihm. And you will survive even longer than 25. Da bin ich sehr, sehr sicher. Ja, dann sprechen wir darüber, ohne dass wir zu technisch werden über dieses Thema Umsatzsteuer, denn das betrifft jeden von euch, der gerne essen geht, der gerne mal was trinken geht, der gerne in einem Hotel wohnt. Das ist ein echter Unterschied, ob ich 7% oder 19% zahle. Übrigens, wir haben ja immer hier wieder auch mal das Thema, was kostet Wein zum Beispiel irgendwo anders. Das jetzt gesehen in New York 0,1 Weißwein. Wie viel? In einem jetzt, wir reden jetzt aber nicht von einem Drei-Sterne-Lokal, wir reden von einem guten, normalen Laden in New York. Easy $16, 0,1 ein Glas Weißwein. Ohne Tax, da kommt noch die Tax oben drauf. Und dann müssen wir noch sehen, dass der Dollar ein bisschen stärker ist als der Euro. Das heißt, für ein Glas 0,1 Wein bist du ganz entspannt mal mit 20 Euro mindestens dabei. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, das ist aber die Realität, zumindest im Westen, von uns aus gesehen.
Ja.
Und diese Realität kannst du genauso gut auf die Zimmerdurchschnittsrate der Hotels transformieren. Denn wir nehmen jetzt mal eine Zimmerdurchschnittsrate von 150 Euro, die mittlerweile üblich ist in einem guten Vier-Sterne-Hotel bei uns. Und jetzt frage ich dich mit den 150 Euro, da schlagen wir jetzt noch Mehrwertsteuer drauf, und ein Frühstück, sagen wir mal ganz grob 200 Euro. Und jetzt nimm die 200 Euro gedanklich und fang mal in Portugal, Lissabon an und kämpf dich hoch bis nach Dublin. Was glaubst du, wie weit du kommst, in ein qualitätsmäßig vergleichbares Hotel zu treffen und dort zu übernachten?
Du sagst es mir hoffentlich jetzt.
Keins? Nein. Und das sieht man auch sehr schön, wenn man von 2019 auf 2023 mal die Zimmerdurchschnittsraten indexiert. Dann stellen wir fest, dass in Portugal, die Zahlen sind von STR Global, also jetzt keine iserlohische Erfindung, dann stellen wir fest, dass in Portugal 35% die Preise gesteigert werden konnten. In Spanien bis zu 40%, in Frankreich ähnlich und in England bis zu 50%. Und dazwischen liegen alle anderen westeuropäischen Länder, teilweise aber auch in Osteuropa. Wir Deutschen haben weiter verloren in dem Gap der Zimmerdurchschnittsrate. Denn wir haben in etwa zur Corona-Krise, also vor den Zeiten 19 bis heute indexiert, circa 12-17% an besseren Standorten zulegen können in der Zimmerdurchschnittsrate. Das liegt daran, dass die Gastweltbranche keine Relevanz empfindet. In der Maslow'schen Bedürfnispyramide sind wir halt unten. Essen, ich Schlafen,
das
Trinken.
Das sagst du immer so. Ja. Ich sehe das doch gar nicht so.
Doch,
die
muss
Menschen
ich penetrieren.
Machen das, die Menschen machen das gern. Aber es geht halt um die Frage.
Aber es darf nichts kosten.
Es darf auch was kosten, aber es ist natürlich wirklich Wahnsinn. Wenn ich jetzt nochmal das Beispiel da aus New York sage, das macht natürlich auch echt keinen Spaß mehr. Ja? Dann bleibe ich lieber zu Hause und für 20 Euro kann ich auch eine schöne Flasche Wein kaufen.
Nun mach das mal auf Westeuropa, nicht auf New York. Das ist nochmal eine ganz andere Voraussetzung. Ja. Da müsste viel mehr miteinander vergleichen, um das werten zu können. Auch den Import von Weinen, die es in New York natürlich so nicht gibt. Geh nochmal zurück auf die Relevanz. Und wenn du, ich mach das mal spaßig. Was haben die Deutschen während Corona gekauft und was die Franzosen? Du weißt es.
Der Klassiker, das Klopapier.
Und die Franzosen?
Wein.
Rotwein. Ja. So, das zeigt doch schon vieles.
Beides ist inzwischen wahrscheinlich aufgebraucht und ich frage mich, wer damit mehr Spaß gehabt hat.
So ist es. Und genau das zeigt die Relevanz. So, und wenn wir von dieser Relevanz sprechen, dann setzt sich das ja nicht nur in der Bevölkerung und in den sozialen Strukturen durch, sondern spiegelbildlich in der Politik. Und die Politik erkennt nicht, dass wenn sie jetzt die Entfristung der Reduktion des Mehrwertsteuersatzes auf Speisen auslaufen lässt.
Also auf gut Deutsch, sie wieder von 7-19% erhöht.
Das sind 12 Punkte, ja, überleg dir das, was ja. Ein Schnitzel mehr kostet.
Ja.
Das sind 12 Punkte und das geht direkt auf die Inflation. Das ist ein Punkt, den wir zu Beginn besprochen haben, dass das Jahr 2024 eine weitere Belastung führt. Was wird passieren? Es wird eine Verweigerungshaltung geben, die entweder dazu führt, dass man einen Tag weniger in der Woche essen geht oder einmal weniger im Monat essen geht. Und es wird dazu führen, dass man Diskussionen mit den Gastronomen hat, weil sie ihre Preise nicht durchsetzen können. Das hat wieder eine Folge. Wenn sie ihre Preise nicht durchsetzen können, können sie die Energiekosten, die Personalkosten, all diese Themen nicht. Wie viele Restaurants kennst du schon, bei denen mittlerweile 2 Ruhetage eingeführt sind?
Und mehr.
Sind?
Ich kenne sogar schon Läden, die haben 3 Ruhetage.
Siehst du? Und das hängt damit zusammen. Sie kriegen kein Personal.
Oder sie haben dann deutlich reduzierte Öffnungszeiten, wenn sie dann noch 5 Tage offen haben. Dass sie, früher hatten sie einen Mittagstisch und einen Abendtisch. Jetzt gibt es nur noch letztendlich eine Rutsche da. Also das ist heftig.
Ja, in Köln, der wunderbare das Sterne-Restaurant Le Monsonnier hat geschlossen, jetzt wieder geöffnet, weil er die Leidenschaft natürlich spürt und nicht aufhören kann, für den Genuss zu arbeiten. Aber jetzt kann man nur noch mittags hingehen. Ja, wer kann denn mittags dann so genießen?
Ich esse am liebsten mittags. Ja. Ich mache ja auch schon mittags hier, merkst du ja, den Johannes King Sylter Rosengin auf. Ne? Aber wir haben noch nichts getrunken, Leute. Die Flasche steht hier wirklich unberührt, aber es duftet nach wie vor gut. Denn wenn ihr jetzt euch fragt, sitzen die beiden da und süffeln schon ein? Nein, das tun wir nicht. Das ist für einen ganz besonderen Moment.
Bleiben wir klar.
Wir müssen klar im Kopf bleiben.
Und vor allen Dingen eine klare Botschaft.
Ja.
Und diese Botschaft möchte ich jetzt über den Äther bringen. Nämlich die, wenn es tatsächlich im November gehört wird, ist es noch nicht zu spät. Weil im November wird der Haushalt verabschiedet. Heute haben wir gehört von Herrn Lindner, dass es mehr Steuereinnahmen gibt per Ende September als geschätzt. Das bedeutet, er hat den Freiraum, diese 7% zu entfristen und sie bei 7% zu belassen auf Dauer. Das wäre erstens eine europäische Harmonisierung, weil alle Westeuropäer sind bei ähnlichen Mehrwertsteuersätzen bei Speisen und Getränke, nämlich zwischen 7-10% und nicht bei 19-20%. Und es wäre natürlich ein Hemmnis, die Inflation weiter nach vorne zu treiben. Und man könnte ein bisschen Stabilität in einer relevanten Branche der Gastwelt erzeugen.
Und man könnte auch ein bisschen gute Laune in Deutschland damit erzeugen. Denn wenn die Leute gar nicht mehr essen gehen, was trinken gehen, das sorgt ja auch nicht dafür, dass die Leute in Deutschland glücklicher sind. Also das wäre gut investiertes Geld, darauf zu verzichten, in diesem Fall die Mehrwertsteuer wieder hochzukriegen.
Es wären gerade mal 3 Milliarden Euro und diese 3 Milliarden Euro sind ein Witz dagegen, was dann dadurch erhalten wird, wenn die Gastronomie keine Pleitewelle erfährt.
Ist aber auch interessant, es sind gerade mal 3 Milliarden, wie wir inzwischen mit den Zahlen umgehen. Eine Million war früher was Dolles, heute ist ja 1 Milliarde nichts mehr. Und du kannst dir ja vorstellen, dass bei Christian Lindner alle anderen da auch vor der Tür stehen, anklopfen. Die Kohle, die du mir eingenommen hast, kannst du gleich zu mir rüberschieben.
Okay.
Da seid ihr nicht die Einzigen.
Aber die Gastwelt hat 5,6 Millionen Arbeitnehmer und trägt mit 350 Milliarden am BIP, am Bruttoinlandsprodukt, als zweitstärkster Sektor in Deutschland zur Produktivität bei. Wenn das kein Grund ist, hier einmal zuzuhören, weiß ich es auch nicht.
Hast du Hoffnung, dass das klappt?
Nein.
Du gehst davon aus, die ballern das hoch wieder auf 19%.
Ja, leider. Ich war bei einer Diskussion mit Politikern dabei und ich selbst habe einen Tourismussprecher, ich will die Namen jetzt alle nicht nennen, der CDU gefragt, warum er glaubte, sich nicht durchsetzen zu können. Denn am 7. September hat man ja im Bundestag seitens der CDU den Antrag gestellt, die 7% zu belassen. Der wurde dann abgelehnt und ich habe den grünen Tourismussprecher gefragt, warum er das denn dann abgelehnt hat. Und das erste Argument, was kam, und das ist für mich ernüchternd, auch wenn es die Wahrheit ist seit 60 Jahren, er sagte, ja, die CDU hat es doch vorgeschlagen, dann können wir es doch nicht annehmen.
Das ist Wahnsinn, ne? Das Wesen der Demokratie ist der Kompromiss. Das wird hier leider nicht so richtig, glaube ich, sich vor Augen geführt. Wir haben dieses Thema natürlich auch ein bisschen deswegen so vor Augen, weil es gibt einen Bundeskanzler, Herrn Scholz. Hast du diese Szene vor Augen, wo er sich zu dem Thema äußert?
Ja, das war im Wahlkampf.
Und er sagt, er wörtlich, als er gefragt wurde, 7% jetzt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, in der Hotellerie. Bleibt das so? Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, ich finde das eine gute Sache und die haben wir jetzt. Und gehen Sie mal davon aus, dass das so bleibt.
Ich glaube, das gehen Sie mal davon aus, hat er noch nicht mal gesagt. Das bleibt jetzt so.
Das bleibt jetzt
so.
Gehen Sie davon aus, das bleibt jetzt so. Man kann das in YouTube, glaube ich, nachblättern. Also es war eigentlich mehr als ein Wahlversprechen, sondern eine Tatsachenbeschreibung.
Wir müssen, wenn wir nochmal eine Zahl nennen dürfen heute, denn wir sind auf der einen Seite Genuss, auf der anderen Seite Gehirn und zu Gehirn gehören hier eben auch Zahlen. Belegung, 61% etwa sind es bei dir in der Gruppe und ihr habt aber gesagt, wir wollen weiterhin auch wachsen mit dem Umsatz. Auch das ist mal eine Zahl, die wir hier nennen können, die ist ja nicht geheim. Im Wirtschaftsjahr 23 voraussichtlich wird da die Umsatzmarke von 300 Millionen Euro erneut überschritten. Prognose etwa 320 Millionen. Bist du damit, wir sind ja schon so langsam im Endspurt des Jahres, bist du damit zufrieden?
Nein, nicht richtig, weil wir haben ein paar Einzelprobleme hinnehmen müssen, wie zum Beispiel in Würzburg. Da hat der Eigentümer leider länger mit Brandschutzräumungsaufgaben zu tun. Er muss dort vieles umbauen. Das hat uns lange in eine Verzögerungs- und Wartephase zur Neueröffnung geschoben. Und das bedeutet, dass die Belegung natürlich insgesamt bei 65 Häusern, wenn Würzburg ein Jahr nicht aufhört, auch negativ sich bemerkbar macht. Wir haben aber auch an der Ostsee nicht die Belegung erhalten und an den Küstenstandorten generell.
Nordsee auch nicht.
Nordsee auch, die wir uns so versprochen haben. Es ist nicht gekommen. Und das ist schon ein kleiner Spiegel der Inflation und der Rezession, die im nächsten Jahr wahrscheinlich stärker werden wird, dass viele Menschen sich überlegen, fahre ich doch, gebe ich den Euro aus? Und wenn sie dann kommen, dann fallen auch Nebenumsätze aus oder Entscheidungen werden schwerer. Die Flasche Champagner fällt weg, die Vorspeise wird vielleicht nicht mehr geordert oder man nimmt ein günstigeres Gericht. Und das sind Themen, die verspüren wir und deswegen ist man nicht ganz zufrieden. Wir sind zufrieden, dass wir die 300 Millionen Euro Grenze nach Corona wieder erreichen konnten. Ich möchte nochmal auf den Tisch werfen, wir hatten im Jahr 2020 107 Millionen Euro und kamen von 340. Das ist erstmal zu verkraften. Das war so gut wie nix. Und jetzt sind wir wieder so auf dem Quasi-Niveau von 2019.
Kann man auch mal gratulieren. Aber liegt es auch daran, dass ihr zum Beispiel in Messezeiten hemmungslos die Preise nach oben dreht? Anuga in Köln, da kann ein Hotelzimmer wo liegen?
Haben wir hier schon mal diskutiert. Es ist Nachfrage. Wir sind immer noch in einer sozialen Marktwirtschaft und wenn einer nachfragt und bekommt einen Preis genannt und macht den Vertragsabschluss, dann ist das ein Marktpreis und darauf bin ich stolz. Und wenn wir eine Beschwerde bekommen, von wem auch immer, schicke ich dem Hoteldirektor eine Kiste Champagner. Das ist einfach gut und wenn die Anuga einen Zirkel um Köln 100 Kilometer herumgedreht kein Bett mehr freigibt, dann ist das natürlich der Spiegel davon. Aber doch kein Verhältnis. Du hast eben gesagt, ein Glas Wein in New York, $16. Geh doch mal aufs Frühstück. Das kostet dort in den Fünf-Sterne-Hotels über $90. Ein Frühstück. Und das ist nicht besser als unseres, was wir hier zwischen 20 und 30 Euro bekommen.
Meistens ist es schlechter. London, Paris, da sehen wir das auch. Ich gönne es dir ja. Ich kann das ja verstehen. Das Leben ist eine Mischkalkulation. Mal bekommt man eine Flasche Sylter Rosengin geschenkt, so wie heute, und mal muss ich $16 fürs Glas.
Stopp. Rein. Gönnen heißt, du gönnst mir eine Profitmarge. Da sind wir noch nicht. Wir sind da, uns gegen die Kosten zu wehren, die jeden Tag teurer werden. Wir sind da, um die sinnvollen und auch nachvollziehbaren Gehaltserhöhungswünsche unserer Mitarbeiter zu befriedigen, was wir noch nicht hundertprozentig können. Ich habe jetzt schon Sorge vor der nächsten Runde der NGG, die wahrscheinlich
NGG
von uns...
NGG müssen wir nochmal erklären.
Das ist die Gewerkschaft Nahrungs- und Genussmittel, die Gewerkschaft, die für die Mitarbeiter zuständig ist, die mit uns gemeinsam am Dorinterfolg arbeiten, aber auch für viele andere in der Branche. Und die werden wahrscheinlich mit einer Forderung kommen, die heißt... 4-Tage-Woche bei Lohnausgleich und am besten noch eine Erhöhung.
Solange der Koch noch nicht im Homeoffice arbeiten kann, wird dir dieses Thema zumindest erspart bleiben. Ich möchte trotzdem, lieber Dirk, zwei Dinge.
Das kommt übrigens nicht, ne? Hast du gelesen, ne? Homeoffice ist in 2 Jahren verschwunden.
Komplett.
Ist meine Prognose schon seit Corona.
Komplett verschwunden.
Die Firmen werden es auf Dauer nicht dulden. Und das war in den späten 80er Jahren genauso, als die Versicherer die Sachbearbeiter nach Hause geschickt haben. Zugegebenermaßen ist die Digitalisierung heute ein hilfsbereiter Träger, der dann die Akten nicht unbedingt durch die Gegend schickt. Aber die Effizienz leidet. Wer mich auch immer jetzt steinigen möge, es ist so. Das Homeoffice hat mehr Nachteile als Vorteile.
So, jetzt schalten sich 15 Leute ab am Podcast. Nein, ihr könnt es weiterhören, auch wenn ihr im Homeoffice seid.
Viele lieben es natürlich. Wir können da gerne mal drüber diskutieren.
Ja, machen wir demnächst mal. Aber jetzt lass uns mal ganz kurz noch bitte, wenn du das schaffst, das ist jetzt eine Aufgabe, erkläre bitte Update zum Thema Zulassungsbeschwerde hinsichtlich Gleichbehandlung beim Schadenersatz aus der Corona-Krise. So heißt das ganze Monstrum. Es geht letztendlich darum, ihr habt die Buden abgeschlossen bekommen während Corona, wir erinnern uns dran, habt aber keinen Schadenersatz bekommen. Du bist der große Kämpfer und stehst mit einem großen Schwert der Leidenschaft irgendwo, habe ich das Gefühl, da weit vorne bei allen Hotelunternehmern und kämpfst diesen Kampf weiter, willst das bis zum Ende durchfechten juristisch. Es geht um viel Geld. Wo stehen wir? Kannst du es kurz und verständlich auch für Leute, die nicht das zweite Staatsexamen in Jura abgelegt haben, erklären.
Wenn man Recht bekommen möchte und hier verfassungsrechtlich die Gleichheit fordert, es darf keinen Unterschied geben zwischen einem Einzelhotelier und einer Kette, dann ist das eine Verfassungsfrage, die wahrscheinlich am Ende das Bundesverfassungsgericht lösen muss. Um da aber hinzukommen, muss man leider den Weg der gesamten Gerichtsbarkeit in Deutschland gehen. Das heißt, vom Landgericht bis zum BGH. Und wenn er es dir dann versagt, wovon auszugehen ist, zumindest in Sachen des Schadenersatzes, dann hat man die rechtliche Möglichkeit, zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Diesen Weg will ich gehen, den bin ich meinen Kapitalgebern, Mitpartnern, Mitaktionären, unseren Mitarbeitern, unseren Gästen und Standorten und der Marke Dorint selbstverständlich verpflichtet.
Und dir selbst auch schuldig, weil das hast du gesagt, das Ding ziehst du bis zum Ende durch. Aber so kennen wir dich ja.
Und ich gehe auch davon aus, dass wir am Ende obsiegen. Und was jetzt unerwarteterweise passiert ist, dass wir auf dieser Zeitreise der 14 Klagen in 14 Ländern, weil wir in 14 Bundesländern Hotels vorfinden von Dorint, in einem Bundesland, nämlich dem ersten, was negativ entschieden hatte, in Bremen. Das Oberlandesgericht Bremen hat gesagt, nein, weder Gleichberechtigung noch Schadenersatz kriegt ihr zugesprochen. Dann haben wir eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde, weil das OLG in Bremen gesagt hat, wir lassen das zur Revision nicht zu. Haben wir eine Nichtzulassungsbeschwerde in Karlsruhe gestellt und siehe da, der BGH sagt, doch, wir lassen es zu. Und das ist natürlich...
Das ist ein Fenster der Hoffnung,
Fenster der Hoffnung. Ob das ein Fenster ist, was schnell wieder geschlossen wird, weil der BGH nur einen Formalmangel gesehen hat beim OLG Bremen, oder ob man über das Sonderopferthema der Gleichheit und der Gleichstellung sprechen möchte, das werden wir im Januar erfahren. Ich gehe davon aus, Januar 24 wissen wir, ob der BGH sagt, Schadenersatz gibt's nicht, das hat er mehrfach schon erklärt, aber eine existenzielle Ungleichbehandlung funktioniert nicht.
Das wird ein Thema sein im Alles Easy Podcast 2024.
Wahrscheinlich 9.
Freuen wir uns drauf, direkt am Anfang. Wir wollen aber noch ein bisschen etwas, was weit weg ist von Rechtsstreitigkeiten und Zahlen und Steuern, sondern wir sind ja auch ein Genuss-Podcast. Wir sind ein Podcast, der natürlich ein sehr detailliertes Hintergrundwissen für alle, die sich mit Hotellerie und Gastronomie beschäftigen, vermittelt, aber der natürlich vor allen Dingen auch ganz viel Freude an schönen Dingen hat. Nicht nur dem Sylter Rosengin, sondern auch an dem, was ihr seit 17 Jahren, das muss man sich vorstellen, seit 17 Jahren mit dem großen Künstler Kammermeier, dem großen Küchenkünstler Kammermeier im Nassauer Hof auf den Teller bringt, die Ente. Der Nassauer Hof wird massiv renoviert, aber das Lokal bleibt offen.
Ja, so wie wir das Glück bekommen werden in diesem Jahr oder haben werden, werden wir noch im November einen Notarvertrag schließen mit einem Erwerber, der den Nassauer Hof erwerben wird.
Und Nassauer Hof in
Wiesbaden.
Sollten wir nochmal sagen.
Stimmt, gibt es ja mehrere. Dieser Nassauer Hof in Wiesbaden, wirklich ein bekanntes Hotel, ich glaube sogar weltweit, wird dann in eine Renovierungsphase einsteigen zwischen 18 und 24 Monaten. In dieser Phase wird man den Nassauer Hof schließen. Was wir nicht schließen werden, ist von Michael Kammermeier seine Ente. Die soll natürlich der Stadt Wiesbaden erhalten bleiben und seine hohe Qualität, die er, ich meine sogar 19 Jahre, einen Michelin-Stern präsentiert, weiterhin durchgängig den Wiesbadenern und allen Gästen, die kommen, offerieren möchten.
Ich wollte ihm da nicht 2 Jahre nehmen.
Ich bin mir aber nicht sicher.
Wir schauen das nach, auch das liefern wir nach. Genauso wie wir das nächste Mal uns beschäftigen werden mit dem schönen Thema, wie geht's weiter in Kitzbühel, wie wir das nächste Mal sprechen werden über die wunderbare, schönste Jahreszeit des Jahres, die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit, da schauen wir nach Wiesbaden.
Ich dachte, du wolltest an Karneval denken.
Da schauen wir, das ist die lustigste Zeit. Da schauen wir nach Baden-Baden, da schauen wir nach Kitzbühel. Das alles das nächste Mal, da wird es hier das kleine Glöckchen geben und wir werden das Jahresfinale dann schon in der Weihnachtszeit einläuten. Aber wir gehen natürlich nicht ohne unsere wunderbare Rubrik Hotelzitate für die Ewigkeit. Und wir sind uns nicht ganz sicher in unserer 40-köpfigen Redaktion, die Biggie und ich, ob wir dieses ob wir dieses Zitat von Peter Ustinov, die wir schon mal präsentiert haben, Peter Ustinov, den du ja kennst.
Ja, ich kenne ihn. Es wurde mit ihm gemeinsam der Quellenhof in Aachen, damals war das ein Dorinth-Hotel, heute ist es ein Sofitel und wird aber derzeit renoviert und ich glaube, die Familie Jagdfeld macht dort eine eigene Marke zukünftig drauf, eröffnet. Und das war Anfänge 2000 und Peter Ustinov hat einen wunderbaren Abend gegeben. Es war einfach fantastisch zwischen Slapstick, Vorlesung, Theaterstück und humoristischer Einlage. 45 Minuten Weltklasse-Star Peter Ustinov.
Gone too soon, eine wirkliche Legende, der folgenden Satz allerdings auch gesagt hat. Und ich möchte nicht, dass das hier in irgendeiner Weise als frauenfreundlich dargestellt wird. Aber wir trauen uns das jetzt mal. Peter Ustinov auf seiner Wolke da oben wird herunterschauen und sagen, ja, ich war halt immer schon ein bisschen unverschämter. Ein Gentleman ist ein Mann, der seiner Frau die Hoteltür öffnet, damit sie das Gepäck in die Halle tragen kann. So eine Unverschämtheit, oder?
Ja, gut. In unseren Hotels muss das weder der Mann noch die Frau machen, sondern in den Hommage-Hotels wird selbstverständlich und wie auch in vielen Dorinth-Hotels das Gepäck in die Halle getragen oder auch aufs Zimmer.
Ich kann diesem Satz nichts abgewinnen. Aber ich
zitiere Peter Ustinov trotzdem mal die Stange halten. Damals, als wir das, den Quellenhof in Aachen eröffnet haben, saß er dann alleine in der Halle und niemand hatte irgendwie so die Traute, sich zu ihm zu setzen. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, komm, lass uns doch einfach zu ihm setzen. Der sitzt da so mit seinem Stock, schaut in die lustre Gesellschaft und mal schauen. Und ich habe ihn höflich gefragt, ob wir uns zu ihm setzen dürfen. Und genauso ein höfliches Ja, gerne, kam zurück. Und wir waren sofort in einer tiefen Diskussion, nicht über den Abend, sondern über die Gesellschaft, die Zukunft und was es alles so gab, natürlich auch über seine Filme. Und dann sagte ich ihm, einen Film, den schaue ich immer wieder
regelmäßig an. Lass mich raten, er als Monsieur Poirot?
Nein.
Nein.
Nein, und zwar Billy Budd und die Verdammten der Meere.
Kenne ich überhaupt nicht.
Und das war ein Film.
Billy Budd und?
Die Verdammten der Meere.
Worum geht es denn da?
Das war zu der Zeit 1700 und ein paar Gequetschte, in denen die Engländer und die Franzosen miteinander auf dem Meer kämpften. Und Billy Budd war ein kleiner Maat, der einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Defekt, ich würde sagen eine gute Eigenschaft hatte, nämlich dass wenn seine Emotionen bis aufs Ungerechteste strapaziert wurden, dass er eine Affektsituation leistete, die eventuell auch gefährlich werden konnte. Und das ist passiert.
Er hat Superkräfte entwickelt im Moment, oder?
Nein, er hat halt sehr aggressiv reagiert und hat dabei den Boots, den Oberbootsmart,
kein Maritimer.
Kein Maritimer in dem Sinne, dass ich jetzt die ganzen Hierarchien auflisten könnte, der damaligen Admiralität. Aber er ist dabei gestorben. Und natürlich zu der Zeit musste Peter Ustinov das Todesurteil aussprechen.
Er spielt einen Richter oder einen Kapitän?
Er spielt den Kapitän und musste Richter sein an Bord.
Okay, okay.
Und er erkannte aber, dass Billy Budd ein gerader Junge ist, der geradeaus ist und ein gutes Herz hat.
Nochmal, unser ultimativer Filmtipp. Peter Ustinov in Billy Budd. Wie geht's weiter?
Und die Verdammten der Meere.
Und die Verdammten der Meere.
Aber noch einen Satz, und das hat er ganz toll gefunden, weil er sagt, das ist der einzige Film, wo ich Drehbuch und Regie geführt habe. Danke, Peter Ustinov, für diesen tollen Film.
Den werde ich mir anschauen. Vielleicht schaut ihr euch auch mal rein. Von Peter Ustinov stammt auch der schöne Satz zur perfekten Rede. Eine perfekte Rede besteht aus einem genialen Anfang, einem genialen Ende und möglichst wenig dazwischen. Gilt auch für einen Podcast. Mal gelingt's weniger. Wir haben den Sylter Rosengin und ihr habt hoffentlich eine gute Zeit gehabt mit uns. Wir melden uns noch einmal in diesem Jahr wieder, dann mit weihnachtlichem Duft, unser Zimt- und Plätzchen-Podcast zur Weihnachtszeit, ganz bald hier und überall mit Dirk, Isi, Iserlohr, und ich darf auch wieder kommen, ich freue mich drauf.
Positive Gedanken. Tschüss.
Tschüss, lieber Dirk.